Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute habe ich wirklich etwas ganz Besonderes für Sie. Wir haben nämlich eine lebendige Legende gefunden, nicht niemand geringer als der Dr. Professor Karl Hecht aus Berlin. Und es ist mir eine große, große Ehre, mit Ihnen, ich glaube, Sie sind 96 Jahre alt, sprechen zu dürfen und begrüße Sie hiermit ganz herzlich. Hallo, Herr Professor Hecht.
Hallo, ich grüße Sie alle und freue mich, mit der Bevölkerung in der Schweiz sprechen zu können. Ich habe ja auch viele Kontakte zur Schweiz.
Super. Ich kenne Sie sicherlich schon 30 Jahre lang, habe ich Ihre Arbeiten immer wieder verfolgt und plötzlich hat mir ein Zuschauer gesagt, redet doch mal mit dem Herrn Hecht. Und ich dachte, nein, der ist noch da. Unglaublich toll. Also, Sie sind ja ursprünglich aus der ehemaligen DDR, dann die ganze Wiedervereinigung. Sie sind in der medizinischen Branche ein Leben lang tätig gewesen, Buchautor, haben Publikationen gemacht in mehreren hundert Ausgaben und sind jetzt eben 96 Jahre jung, immer noch gesund, mit Ausnahme der Halskrause, weil Sie einen Unfall hatten. Aber mein Thema an Sie, ich möchte gern mit Ihnen über ein bisschen über Corona sprechen. Wie Sie als erfahrener Arzt, als Mediziner so vieles gesehen hat in Ihrem Leben, eigentlich uns Zuschauern ein bisschen Informationen aus Ihrer Sicht vermitteln könnten. Das wäre mir eine große Freude.
Ja, ich möchte erstmal vorausschicken, dass ich eben als Pathophysiologe, Pathophysiologie ist die Lehre von den Funktionen der Krankheiten, aber immer die Gesundheit im Vordergrund gestellt habe und die orientiert. Und eigentlich sollten wir uns immer an der Gesundheit orientieren und nicht an der Krankheit. Das ist meine Einstellung.
Danke.
Nur mit Corona habe ich mich natürlich auch auseinandergesetzt und auch immer damit beschäftigt. Und hier habe ich vom Robert-Koch-Institut Berlin eine Kurve, die blaue, das ist das Jahr der Sterbefälle, das sind nur die Sterbefälle, das Jahr 2017. Und die rote ist die von 2020, wo Corona ist. Sie sehen, die blaue Kurve hat eine weitaus höhere Sterbequote, weist aus, als die 2020, die unterscheidet sich nur wenig von den anderen Sterbefällen. Und hier habe ich noch eine Kurve von Professor Wallach. Das eine ist die Testung, die blaue, und die rote ist die nachgewiesenen Infektionen. Und hier stellt sich fest, dass eigentlich ab Mitte Juni, das ist hier unten, die Erkrankungshäufigkeit, der Nachweis von Erkrankung im statistischen Raufen liegt, also faktisch überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Und da sind wir schon bei den entsprechenden Problemen. Ich bin der Meinung, alle Maßnahmen, die eingeleitet worden sind, überpositioniert, und teilweise gar nicht gerechtfertigt, sogar zuständig, also falsch. Aber ich möchte erstmal einiges dazu sagen. Entschuldigen Sie.
Alles gut, alles gut.
Das müssen wir rausnehmen. Ich habe plötzlich den Faden verloren. Corona ist also eine normale Infektionserkrankung. Und bei der Infektionserkrankungen, das ist schon über 200 Jahre bekannt, gibt es erstmal drei Faktoren, dass nicht das Virus oder das Bakterium im Vordergrund steht, sondern das innere Milieu, also die Resilienz und Resistenz, also die Widerstandsfähigkeit des Körpers und des Geistes, die sind ausschlaggebend dafür, ob eine Infektionskrankheit auftritt und nicht das Virus unbedingt. Wir alle haben also 90% der Bevölkerung hat im Körper den Herpesvirus. Also hilft noch weniger als 10% erkranken an Herpes oder an oder an anderen Erkrankungen.
Ja.
Moment, entschuldige mal bitte. Ich muss,
kein Problem, wir haben Zeit.
Ich muss mich erstmal jetzt nochmal konzentrieren. Also ich wiederhole noch einmal. Es ist seit über 200 Jahren bekannt, dass nicht das der Keim des Virus oder das Bakterium entscheidend ist für das Auslösen einer Infektionskrankheit, sondern das Milieu des Körpers, das wir als Resistenz und Resilienz bezeichnen.
Genau.
Das hat also schon Claude Bernard, ein französischer Physiologe, der sich mit Pasteur gestritten hat, hat gesagt, nur das innere Milieu ist ausschlaggebend. Also wir sagen heute das starke Immunsystem.
Ja.
Und auch in Deutschland war es Pettenkofer, ein Hygieniker, der in München war und der mit Robert Koch immer gestritten hat, weil ebenfalls nicht der Keim, sondern das innere Milieu ist. Pettenkofer hat vor dem Auditorium 1 Million Kohlrabi-Bakterien getrunken und ist gesund geblieben und hat damit bewiesen, wenn ich gesund bin, schaden mir Bakterien auch nicht.
Ja.
Und jetzt zurück zur Corona. Corona hat sich nur mit dem Virus beschäftigt, aber nicht mit den Menschen und auch gar nicht orientiert, das Immunsystem der Menschen in entsprechender Weise zu stärken. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Und zum Beispiel zur Stärkung des Immunsystems gehört natürlich eine gesunde Lebensweise. Und die besteht aus vielen Faktoren. Zum Beispiel eine optimistische Einstellung. Dann laufende Bewegung, also Spaziergänge, Joggen oder Radfahren oder Ähnliches. Dazu gehört auch ein gesunder Schlaf. Im Schlaf wird das Immunsystem aufgebaut. Deshalb müssen wir dem Schlaf große Bedeutung beimessen. Aber nicht ein Schlaf mit Schlaftabletten, der hilft überhaupt nicht, sondern einen gesunden Schlaf. Und der Schlaf muss mehr in das Gesichtsfeld überhaupt der Behandlung treten. Dann geht es also auch noch darum, dass wir entsprechende Vitamine zu uns nehmen. Da sind vor allen Dingen, und da greife ich mal kurz zur DDR zurück. Wir hatten in der Nachkriegszeit, weil in der DDR nur wenig an Medikamenten vorhanden. Und dort wurde Lebertran, mit Lebertran, das vor allem Vitamin A und D enthalten, wurden mit Tuberkulose gehalten und in der frischen Luft. Und dort erhielten sogar die Werktätigen, weil in der DDR die primäre Prävention eine größere Rolle gespielt hat als heute zum Beispiel in der Bundesrepublik oder in der Schweiz. Dort erhielten die Werktätigen bei Grippeepidemien kostenlos diese Vitamintabletten und dort wurde damit natürlich auch die Arbeitskräfte fielen nicht aus, die blieben gesund und das war und kostete nicht viel, war also sehr billig und es gab auch Impfungen in der DDR und vor allen Dingen gab es von Anfang an Schulärzte, die die Kinder in der Schule betreuten. Es gab Betriebsärzte, die hatte, die in den Großbetrieben direkt mit den Menschen oder mit den Kranken in Verbindung standen, ständig Dispensierträumung, also Checkuntersuchungen, ob sie gesund sind. Und was noch positiv war, das war immer die Krankheit, die Polykliniken waren immer alle Fachärzte zusammen, so dass man nicht von einem zum anderen rennen muss. Und die Krankenhäuser hatten auch die entsprechenden Polykliniken, sodass der Arzt, der im Krankenhaus jemanden behandelt hat, auch noch den danach behandeln konnte. So, aber jetzt wieder zurück zur Frage Corona. Vitamine sind also sehr wichtig und auch Mineralien. Und vor allen Dingen sehe ich das Magnesium, weil das war schon in der Antike als das Salz der inneren Ruhe. Magnesium ist in vielen Stoffwechselprozessen eingebaut und Stress und Krankheit frisst Magnesium und wir müssen genügend Magnesium zuführen. Magnesium ist ein sehr gutes Schmerzmittel. Ich hatte jetzt hier bei meiner Krankheit, habe ich keine Schmerztabletten genommen, sondern Magnesiumhydrochlorid, das sprüht man auf die Haut, verwendet und habe da bestens meine Schmerzen kompensiert. Und genauso muss man also vorgehen. Und jetzt noch einmal, also wir brauchen Mikronährstoffe und natürlich auch eine gesunde Ernährung. Was noch wichtig ist, die atmen. Wir müssen richtig atmen. Der Mensch atmet zuerst, trinkt dann und dann erst das Essen. Und diese Reihenfolge müssen wir beachten. Aber der Großstadtmensch kann kaum richtig atmen. Der hat also immer Probleme, weil die Luftverschmutzung ist. Und hier bin ich bei einem weiteren Problem. Die Luftverschmutzung ist also sehr groß. Und im Jahre 2018, hier ist also, wurde von Spiegel Online, aber auch von anderen, eine WHO-Studie bekannt gegeben. Und der zufolge sterben jährlich weltweit 7 Millionen Menschen an Luftverschmutzung, an Verstaub, an Staub und so weiter. Mhm. Was dann weiter, und zwar waren das ungefähr 25% Schlaganfälle, 25% Herzinfarkte, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 33% Lungenerkrankungen und der Rest dann Lungenkrebs. So, wenn wir jetzt umschalten auf das Jahr 2020, hat die WHO plötzlich gesagt, hier ist Corona und ihr habt Lungenerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall und so weiter. Das ist ein Sinneswandel. Oder, ich kann das nicht verstehen, vielleicht hat man Gedächtnisverluste gehabt. Und ich sehe vieles, was heute Corona zugeschrieben wird. Einig ist das, wenn man schon von Pandemie sprechen, so ist das nur ein Aufropfen auf vorhergehende Erkrankungen, die durch eine Luftverschmutzungspandemie, die aber nicht so genannt wird, die wir aber seit Jahren, seit Jahrzehnten haben. Und die WHO hat ja auch, als sie anfing, die Maßnahmen auszuarbeiten oder zu empfehlen für Corona, hat sie auch von Millionen von Kranken gesprochen, die kommen sollten. Die sind aber nicht gekommen. Und die 7 Millionen, diese 2018, 2016, 2012 immer wieder hervorgebracht haben, die werden überhaupt nicht berücksichtigt. Und deshalb muss man in erster Linie daran denken, und das muss auch in der Behandlung, dass wir hier andere Faktoren, nicht Infektionsschutz, sondern grundsätzlich diese Erkrankungen behandeln oder noch mehr saubere Städte schaffen. Das ist also das Entscheidende. Hier ist in diesem Artikel halt, 9 von 10 Menschen atmen schlechte Luft. Mhm. Und hier gibt es einen Bericht des Rechnungshofes der Europäischen Rechnungshofes zur Luftverschmutzung und zur Erkrankung. Und da sind die einzelnen Stoffe, NO und so weiter, die enthalten sind, die werden angeführt, welche Krankheiten sie ausrichten. Und hier sind es wieder Schlaganfall, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankungen, hier sind das noch die Lebererkrankungen. Und deshalb sehe ich, dass es keine Pandemie der Coronavirus ist, sondern eine Pandemie der Luftverschmutzung. Und das war das Milieu, was bei den Menschen, die alle Vorerkrankungen hatten, dass die erkrankt waren. Und dann hat natürlich das Virus, wie ich das vorhin vom Herpesvirus schon gesagt habe, dass wir das in uns haben, Und nur wenn das Milieu schlecht ist und so wie wir das 200 Jahre kennen. Und das, somit war der Ansatz, jetzt einsperren, Feiern verbieten, Fußball zu verbieten, alles das, was gelaufen ist, völlig falsch, denn damit kann man nicht das verhindern, sondern kann eher Schaden anrichten.
Aber man konnte
das
dafür, man konnte
war erstmal Bewegungsarmut.
Man konnte dafür die Luft aber reinigen, Herr.
Das, also wenn man muss alle zu Hause bleiben, Bewegungsarmut. Dann soziale Isolierung. Da gibt es aus der Raumfahrt, ich habe ja auch in der Raumfahrt gearbeitet, soziale Isolierung ist ein sehr starker krankmachender Faktor. Dann kommt dazu Konflikte in der Familie und dann das vermehrte Arbeiten mit digitalisierten Geräten, Computer und so weiter. Da möchte ich noch einen zweiten Faktor, der auch eine Pandemie darstellt, das ist also die ganze Funkwellen, Systeme, die chronische Krankheiten hervorrufen. Das wird aber alles negiert. Ich habe mich damit beschäftigt oder beschäftigen müssen, dass ich eine Studie der russischen Arbeitsmedizin in der Zeit von 36 bis 96 untersucht habe. Und dabei wurde festgestellt, dass etwa nach 3 Jahren bei 8-stündigen Einfluss Krankheiten auftreten, verschiedener Art, also alle, also eigentlich Multimorbidität, also viele Krankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lebererkrankungen, Nervenerkrankungen durch Elektrosmog. Und Elektrosmog ist faktisch auch eine Pandemie. Wir können sagen, leiden unter einer digitalisierten Pandemie, ohne dass das berücksichtigt wird. Und wenn jetzt 5G eingeführt wird, wo man alle also jedes Loch fließt, also kein Funkloch mehr da ist, sondern überall Funk zu erreichen ist, sind gerade Menschen, die empfindlich sind. Es gibt hypersensible Menschen, das sind ungefähr 10% der Bevölkerung. Für die ist das die Hölle. Die schlafen, ich habe also mehr als 1000 solche hypersensible hypersensible behandelt oder betreut. Und die schlafen im Keller, weil sie in Wohnungen nicht schlafen können. Und denen geht es also außerordentlich schlecht. Und hier müssen wir die ganze Prävention ansetzen. Luftverschmutzung beseitigen. Und zurückschrauben aller Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bringt. Sie ist gegen die Menschheit gerichtet und nicht für die Menschheit. Und wenn diese beiden Pandemien beseitigt werden, wird man keine Corona-Pandemie und nichts mehr anders haben, weil das die Ursachen sind für die Vorerkrankungen, die ja auch in offiziellen Meldungen herausgestellt wurden, dass die eine große Rolle spielen bei den Risikopersonen.
Herr Professor Hecht, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese weisen Worte. Ich habe nur noch eine Frage. Macht Ihnen das Geschehen weltweit nicht auch ein bisschen Angst? Jetzt haben die Holländer wieder angefangen, einen Lockdown einzuführen. Sie haben so vieles erlebt, auch aus der DDR. Macht Ihnen das nicht ein bisschen Sorgen und Angst?
Ich habe jetzt noch mal eine andere Frage.
Macht Ihnen die Situation, wie sie heute ist, in Holland wird wieder ein Lockdown gemacht, macht Ihnen das nicht Angst?
Also diese ganzen Situation, das ist eine grausame Situation, die hergefallen. Ich habe das ja schon erwähnt von gesundheitlichem Standpunkt. Und wenn also die Freiheitsbeschränkung, wir dürfen nicht demonstrieren. Wir in Berlin haben ja Ärzte und Wissenschaftler aufgerufen zur großen Demonstration. Die Demonstration wurde aufgelöst. Wenn wir Ärzte etwas sagen, wird nur als Esoteriker, als Rechtsextremisten oder irgendwas hergestellt. Es hat jetzt einen Appell der belgischen, von 500 belgischen Ärzten, 1200 aus dem Gesundheitswesen mit Unterschriften gegeben an die Öffentlichkeit in Belgien, dass man also zur Norm zurückkommt. Und halt, die haben eigentlich genau das in ihren Appell geschrieben, was ich hier auch gesagt habe. Corona ist keine Infektionsgefahr. Corona ist eine normale Infektion, mit der man so umgehen muss wie mit Influenza-Information. Infektion.
Deshalb sehe
ich Corona als ein Politikum und kein medizinisches Angelegenheit.
Aber das macht doch auch ein bisschen Angst, wenn es nicht medizinisch ist, sondern eine politische Sache. Dann erinnert mich doch das einfach wieder an gewisse Gepflogenheiten, die von früher her in der DDR gewesen sind.
Ja, und sehen Sie, die Angst, das ist das, was dabei eine Rolle spielt. Meine Erfahrungen und die Kontakte, die ich habe. Die Angst ist weit verbreitet und die wird jeden Tag neu geschürt. Ja. Und wir können sagen, dass eigentlich der größte Teil der Bevölkerung Angst ist. Ich habe mit Kollegen gesprochen in den Praxen. Sie sagen, die Menschen sind völlig verändert. Alle haben Angst zu sterben. Und das ist eine Verleumdung, die man dazu verbraucht. Die Medien bringen nur jeden Tag Todesfälle. Und das schafft Angst. Aber Angst ist eine Noxe, also ein krankmachender Faktor. Das Ganze auch wieder Multimorbidität, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nervenkrankheiten hervorruft und Hilflosigkeit, das ist dann eine zweite. Wenn Sie wissen, wird gesagt, die Impfung dauert lange oder die kommt, die Impfung oder dies oder jenes. Und was wird, alle sind hilflos und sagen, ich werde sterben. Also Angst und Hilflosigkeit wird durch diese Propaganda von Medien und Politik ausgelöst. Und das sind zwei schwere Noxen, die verstärken noch das Krankheit. Und viele Tote oder Erkrankte sind vielleicht auf die Angst zurückzuführen. Es gibt, das hat man schon in Alten, im Arabien, es gibt eine arabische Fabel. Den Tod wird vorgeworfen, dass er zu viele Leute sterben kann. Da sagt er, ich habe auf Gottes Geheiß 40 Leute sterben lassen, aber die Angst hat 40.000 umgebracht.
Ja, ich kenne das, ja.
Die Angst ist ein großer, krankmachender Faktor und das muss man beseitigen. Und da man das immer wiederholt, wird das konditioniert, das ist ein Pavlov'scher Reflex, das ist dann so festgefahren, dass wenn wir Ärzte sagen, Corona ist gar nicht so schlimm, habt keine Angst, glauben die nicht, da glauben sie den Politikern laufen dann, warten auf die Impfung, auf dies oder jenes und werden nervös und damit wird wieder eine falsche Behandlung, eine falsche Prävention herbeigeführt.
Ich habe noch eine allerletzte Frage, bitte, Herr Professor Hecht. In Ihrer Publikation habe ich kürzlich gelesen, dass einer Ihrer Studenten auch in China lebt und arbeitet und dass dort auch mit hochdosiertem Vitamin C gearbeitet wurde.
So ist es. Eigentlich hatte ich hier Kontakt mit diesen Studenten und mit den Vertretern der chinesischen Botschaft. Und wir hatten damals empfohlen, das war im Februar, sie sollten also Vitamin C und Zeolit nehmen. Zeolit ist ein Mineral, ja, Was auch die Widerstandsfähigkeit hervorrufte. Und aber die Chinesen haben sich für das Vitamin C entschieden. Die haben von Amerika 50 Tonnen Ascorbinsäure kommen lassen und haben hochdosiertes Vitamin C verabreicht. Und zwar von 10.000 bis 100.000 Milligramm, also das heißt 10 Gramm bis 100 Gramm. Und zwar gibt man das durch Infusion langsam. Und sie haben das zum Beispiel, eine Studie ist jetzt schon veröffentlicht aus Wuhan. Die haben also 24 Gramm pro Tag gegeben, 7 Tage lang, und haben damit die Kranken geheilt. Und wir wissen von China, mein Student hat mir das auch noch einmal geschrieben jetzt, seit April haben die keine Corona-Infektion mehr. Das heißt, sie haben mit Vitamin C das ausgerottet. Ja, jetzt Vitamin C. Vitamin C hat zwei wichtige Funktionen, wenn ich die vereinfacht darstelle. Einmal das Immunstärkung, das Immunsystem. Alles, was mit den Immunsystemen wird durch Vitamin C gestärkt. Und zweitens ist es ein Antioxidant. Wir müssen davon ausgehen, dass die, was ich vorhin gesagt habe, Elektrosmog, Luftverschmutzung, Gifte und so weiter, die lösen oxidativen Stress aus. Oxidativer Stress ist ein ganz starker negativer Faktor, das ist ein Überwiegen von freien Sauerstoffradikalen, die dann aggressiv sogar bis zur Erbsensubstanz gehen. Auf jeden Fall schwächt oxidativer Stress das ganze Immunsystem und erhöht die Erkrankung. Und deshalb haben die Chinesen richtig gehandelt. Sie haben also Mittel zur Stärkung des Immunsystems und gegen oxidativen Stress. Deshalb wäre es jetzt notwendig, dass man Antioxidantien, da gibt es die verschiedenen, ich habe die Natur zählt, es gibt das Vitamin E, was ich auch schon gesprochen habe. Von denen ich gesprochen habe. Also es gibt viele Antioxidantien. Und was man noch machen sollte, wäre auch wieder Vitamin C, Magnesium, dann Zeolit. Wir müssen auch entgiften. Wir sind in den Großstädten, das habe ich ja schon, sind alle Menschen vergiftet. Und wir leiden unter einer schleichenden Vergiftung, die wiederum oxidativen Stress hervorruft, der also eine schwere, der Infekten natürlich den Virus eine gute Basis bietet. Ja. Und das müssen wir alles beseitigen. Und nur so, wenn wir so rangehen, kriegen wir auch eine Volksgesundheit und brauchen uns vor Corona gar nicht zu fürchten.
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, lieber Herr Professor Hecht. Es war mir wirklich ein großes Vergnügen, mit Ihnen reden zu dürfen. Ich verabschiede mich schnell bei den Zuschauern. Bleiben Sie bitte noch dran. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bitte entschuldigen Sie, dass zwischendurch die Leitung fast zusammengebrochen ist, aber wir müssen nehmen, was wir kriegen, wenn wir schon die Ehre haben, mit einem solchen weisen Mediziner sprechen zu dürfen, der einfach unglaublich viel Erfahrungen sammeln durfte in seinem langen, langen Leben. Und ich hoffe, es hat Ihnen ebenfalls ganz viele Eindrücke hinterlassen, über seine weisen Worte nachzudenken. Und dazu wünsche ich Ihnen alles Gute. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander.